Zuhörer. In The Tragedy heißen dich recht schmerzlich willkommen. Tritt ein und wage einen Blick hinter die Tragödie. Werde Zeuge einer Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Und lass dich entführen in eine Welt jenseits des Lichts.
Heute habe ich Two-Face zu Gast. Ihr erfahrt, was der Kelch der Sünde mit dem Valentinstag zu tun hat und wir reden über den Kriminalroman. Einen schönen guten Abend, willkommen zum Podcast Behind the Tragedy, der Podcast von, mit und auch ein kleines bisschen über die Band and the Tragedy. Und wie treue Hörer wissen, beginnt die Folge immer mit dem Interview. Und heute habe ich Two-Face zu Gast. Hallo Two-Face.
Ja, hallo Boris.
Genau, kurz zur Erklärung, wer ist Two-Face? Two-Face ist der Schlagzeuger von and the Tragedy. Und gleich das allererste, was ich mich gerade frage, warum Two-Face?
Ja, Two-Face. Ich habe im richtigen Leben quasi, also nicht im musikalischen Bereich, sondern im privaten ja auch, kann man sagen, zwei Gesichter. Und Leute, die mich intensiv kennen, die wissen, dass ich Wrestling-Fan bin, war, wie auch immer. Und da natürlich einen Liebling hatte, und zwar Rey Mysterio, und der natürlich auch eine Maske trägt. Und ja, deswegen mit, ohne Maske, Two-Face, das ist eigentlich ganz simpel erklärt.
Okay, und du verhältst dich auch anders denn, wenn du die Maske auf hast? Oder auf der Bühne hast du, das kann ja unseren Zuhörern, die uns vielleicht noch nicht live gesehen haben, mal kurz erklären. Du hast auf der Bühne auch mal eine Maske auf oder verschiedene Masken teilweise. Und verhältst du dich denn ein bisschen anders? Fühlst du dich in einer anderen Haut denn?
Ich würde sagen, definitiv ja. Also wenn ich die Maske aufhabe, fühle ich mich anders, befreiter. Ja, ich glaube, da kommt auch so ein bisschen der Psycho in mir vor. Und ja, da mache ich vielleicht manchmal auch Sachen oder würde Sachen machen, die ich so ohne Maske vielleicht nicht tät. Ja.
Okay, was wäre das zum Beispiel?
Weiß ich nicht, irgendwelche verrückten Sachen. Also ich bin ja eh ein bisschen crazy in der Birne, aber ich denke, da würde ich vielleicht auch verbotene Sachen machen. Dunkle Sachen.
Und kommen wir zu Wrestling. Du hast so ein bisschen teilweise in der Vergangenheitsform gesprochen. Magst du das gar nicht mehr heute oder weniger? Guckst du es nicht mehr?
Naja, ich gucke es wesentlich weniger. Also früher, ich bin ja auf Veranstaltungen gefahren, wenn sie in Deutschland waren. Das ist jetzt gar nicht mehr. Ab und an gucke ich mir mal ein paar DVDs an oder gucke mir ein paar Live-Berichte an. Aber es ist nicht mehr so extrem wie früher.
Ich habe ja selber manchmal als kleines Kind ein bisschen Wrestling geguckt. Ist das wirklich Schauspiel oder kämpfen die wirklich?
Also ich sag mal so, es ist eine Storyline dahinter. Ne? Das, was die da im Ring machen, ist schon Hochleistungssport. Manchmal hauen die sich auch wirklich richtig, aber überwiegend, ja, ist aus, von allem was dabei. Also aus richtigem Kampfsport, genauso wie Schauspielerei und Stuntman-mäßig, ne? Also alles gemischt, würde ich behaupten wollen.
Okay, interessant. Jetzt genug zum Wrestling. Wir wollen ja über dich reden und nicht über dein Hobby, also nicht, ja klar, dein Hobby auch, aber wir wollen noch ein bisschen mehr über dich reden. Du bist Gubener, oder? Kommst du aus Guben, bist du geboren?
Ich bin Gubener. Und Guben aufgewachsen. Ich bin in Willempiek statt Guben bin ich geboren. Ja, früher hieß es noch Willempiek statt Guben, dann ist es irgendwann mal zu Guben geworden. Ja, ich bin quasi ein Urgestein, wie man so sagen darf.
So ein bisschen wie fast alle Mitglieder der Band. Also ich glaube, nur Kevin ist der Einzige, der kein Gubener ist.
Das genau, ja.
Der aktuellen Besetzung
jedenfalls.
Wenn ich
richtig informiert bin.
Genau, und
genau.
Hat dich deine Heimat ein bisschen geprägt?
Jetzt inwiefern? Menschlich gesehen geprägt oder musikalisch geprägt?
Beides. Erstmal menschlich. Beides. Fangen wir menschlich an.
Also menschlich. Hier ist sehr ruhig, ne? Also würde ich jetzt nicht behaupten, dass es mich menschlich geprägt hat.
Also ich denke mal an meine Jugend zurück. Vermisst du die Großstadt? Hättest du gern mehr erlebt in deiner Jugend oder jetzt sogar?
Nee, muss ich sagen. Also Großstadt wäre gar nichts für mich. War früher schon nichts für mich. Würde ich untergehen wahrscheinlich. Das ist zu viel Menschen, zu viel Lärm und so. Das ist, ist gar nicht mein Ding.
Okay.
Muss ich sagen.
Und dann bist du in Guben geboren, bist groß geworden und bist irgendwann zur Musik gekommen. Wie bist du denn Musiker geworden? Das war einfach mal die erste Frage.
Uiuiui. Da müssen wir mal zum Urschleim, wie man so schön sagt,
auch gerne.
Zurück.
Gerne.
Eigentlich kann man sagen, hat es eigentlich klassisch angefangen, wie man so sagt, im Schulchor, in der Grundschule.
Ach, du hast richtig schon im Schulchor gesungen, ja?
Ja, also gesungen und Percussion gespielt quasi.
Aha.
Bongos sind so, für Leute, die es nicht wissen, sind so zwei Trommeln quasi miteinander verbunden. Und mein damaliger Musiklehrer, also der beste Musiklehrer, den ich hatte, der Herr Kergel, der mich quasi, ja, man kann es eigentlich sagen, entdeckt hat.
Den kenne ich auch, den hatte ich auch gehabt. Ein Schuljahr hatte ich den mal gehabt.
Na, der war dann, glaube ich, auf der Europaschule
genau.
gewesen, ne?
Ja, da hatte ich den, Schuljahr lang.
Ja, der war wirklich Einmannsahne, muss man sagen.
Ja, ich kann mich positiv an ihn erinnern, ja.
Und er hat mich quasi, kann man sagen, entdeckt. Er hat gesehen, was ich vielleicht für Talent habe und hat gesagt, du, willst du nicht im Chor mitsingen? Und da ich sehe, dass du auch so rhythmisch sehr gut drauf bist, hast du nicht Lust, Bongos zu spielen? Dann hat er mir so einen Rhythmus gezeigt, den habe ich nachgemacht. Ja, und seitdem war ich dann im Schulchor. Wir haben viele Auftritte gehabt. Aha. So ging es eigentlich quasi los.
Ich wusste gar nicht, dass die Schule überhaupt einen Schulchor hat.
Ja, das war Grundschule bei mir. Grundschule 6 damals. Gibt es ja auch schon nicht mehr. Ja. Alles weggerissen. Ja, so hat es quasi angefangen, kann man sagen. Mit der Musik, mit dem Singen, mit Percussion spielen. Und weiter ging es dann irgendwann, dass man gesagt hat, ich interessiere mich für ein Instrument, außer Percussion jetzt. Es muss man auch wieder weiter ausholen.
Ja, gern.
Da gibt es so eine kleine Geschichte, die ich von meinen Eltern quasi immer nur gehört habe. Selbst daran erinnern kann ich mich nicht mehr so. Mhm. In Wellmitz war ja früher immer Pferdereiten gewesen. Und da hat natürlich auch eine Kapelle gespielt. Früher hieß es noch Kapelle. Ne?
Ja.
Und da habe ich halt immer als kleiner Spund auch immer schon mich ein bisschen bewegt und mit dem Bein gewippt. Und da kam dann so ein älterer Herr und meinte zu meiner Mutter, der wird irgendwann mal Schlagzeuger werden. Und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie konnte er hell sehen. Ich bin Schlagzeuger geworden. Ja. Es gab ja immer zwei Instrumente, die mein Lieblingsinstrument waren, und zwar Schlagzeug und Saxophon. Und Schlagzeug ist es denn geworden, ne? Im Endeffekt.
Saxophon, ja?
Ja, ich liebe Saxophon. Ey, pass mal auf, jetzt stelle ich dir mal eine Frage.
Ja.
Es ist ja immer so die, so ein bisschen Reinrutschfrage, wie man so sagt. Was ist das für ein Instrument, das Saxophon? Ein Holzblas- oder ein Blechblasinstrument?
Das liegt doch an dem Mundstück, nicht? Das Mundstück macht das, die Kategorie.
Genau. Viele sagen immer, ist ein Blechblasinstrument. Nee, weil das Mundstück aus Holz ist, ist es ein Holzblasinstrument.
Okay, das wusste ich noch nicht. Aber ich habe irgendwie in meiner in meinen kleinen grauen Zellen, da ist irgendwas mit diesen Mundstücksachen. Ich habe das schon mal gehört.
Ja, Saxophon fand ich schon immer geil. Also dieses Instrument höre ich heutzutage immer noch gerne, muss ich sagen.
Hast du damals auch die Simpsons-Folge mit Zahnfleischbluter Murphy am liebsten geguckt, oder?
Nee, ich muss zugeben, Simpsons war noch nie so mein Ding irgendwie. Da bin ich dran vorbei.
Okay, wenn du mal Google hast, guck mal, Zahnfleischbluter Murphy, das war der Saxophonist von Simpsons.
Okay. Übrigens warte ich auf eine ganz andere Frage noch. Ich habe mir nämlich heute extra so ein schönes alkoholfreies Radler Naturtrüb geholt. So. Und ich dachte, es kommt die Frage, hast du denn was zum Trinken da? Ich trinke normalerweise kein Bier, aber da dachte ich, nö, heute gönne ich mir mal ein alkoholfreies.
Genau, weil du keinen Alkohol trinkst, dachte ich, spare ich mir die Frage. Okay, hast du dir was zu trinken bereitgestellt?
Ja, ich habe, pass auf, vielleicht hat man es gehört.
Ja, hat man super gehört.
Frisch aufgemacht, schönes Naturtrübes Radler von Feldschlösschen.
Na, dann lass es dir schmecken. Prost.
Prost. Ja.
So, wir waren stehen geblieben bei, wie du Musiker geworden bist und dann, dass der in Wellmitz ein Mann zu dir gesagt hat, der wird mal Schlagzeuger oder zu deinen Eltern.
Genau. Ja, und in der Grundschule, wie gesagt, war ich ja dann im Chor. Mhm. Ich habe zu Hause immer, gibt es auch noch alte Fotos, aus irgendwelchen Kisten und Pappkartons und sowas, alles so selber mir ein Schlagzeug gebaut und dann immer mit den Bleistiften getrommelt. Und irgendwann ging es meiner Schwester und meinen Eltern so auf die Eier, dass meine Schwester gesagt hat, sie bezahlt mir den Schlagzeugunterricht.
Ach, das ist ja geil. Die Schwester. Wie viel älter ist sie denn dazu? Ja,
7 Jahre älter als ich. Mhm. Und sie war auch diejenige, die mir damals in Köln, wo wir im Urlaub waren, im Musikladen die ersten Bongos gekauft hat. Also da muss ich ganz großes Dankeschön hier nochmal an meine Schwester geben.
Ja, auch von mir Dankeschön und von der ganzen, im Namen der ganzen Band müssen wir mal Dankeschön sagen, sonst hätten wir dich ja nicht. Oder du wärst bei uns Saxophonspieler.
Das würde wahrscheinlich nicht ganz so gut passen. Aber eine gute Vorstellung eigentlich.
Na, Tommy hat ja damals in dem Interview gesagt, wir spielen die Musik, weil wir das können.
Ja.
Und wenn wir einen Saxophonspieler gehabt hätten, hätten wir vielleicht auch Saxophonmusik.
Das wäre sicherlich möglich gewesen, ja. Wäre mal ein interessantes Projekt irgendwie, mal mit einzubauen.
Und du bist ja auch Sänger, hast du auch mal denn, also außer jetzt im Chor, noch anderswo singen gelernt?
Also professionell singen gelernt habe ich jetzt nicht. Das ist so aus meinem eigenen Kram entstanden. Ich habe auch mal eine eigene CD gemacht damals, aber ach Gott, das ist Jahrzehnte her.
Ach, kann man eine eigene CD, ja? Sagen.
Ja, eine eigene CD.
Also wo du alleine singst oder wie?
Genau, ich habe Songs gecovert quasi und habe dann gesagt, okay, ich habe einfach mal Bock, das selber aufzunehmen. War damals bei Georg, das war der Gitarrist von meiner ersten Band, in der ich gesungen habe sogar.
Aha.
Und habe ihn gefragt, du, wie sieht's denn aus, können wir mal was aufnehmen? Ja, und dann haben wir ein bisschen was aufgenommen, CDs gebrannt und die Booklets, die habe ich damals selber noch ausgeschnitten und mit diesen Tackern selber quasi getackert und zusammengemacht, per Hand alles.
Also, wie alt warst du da?
Ja, ach Gott, das ist eine gute Frage. wenn du mir jetzt stellst die Frage, wie alt ich jetzt bin, das kann ich dir beantworten.
Also bist du schon so alt, dass du nicht mehr weißt, was früher mal wann wo war?
Es muss Anfang 20 gewesen sein. War ich da, Anfang 20.
Und hast du davor noch eine CD? Das ist,
müsste ich irgendwo suchen. Ich glaube, irgendwo habe ich noch eine davon, ja.
Also wenn du es findest, kannst du es mir demnächst mal geben und ich würde das nachträglich in den Podcast hier reinschneiden, wenn du das,
jo, das
möchtest, wenn du es zulässt.
Na, von mir aus gerne. Dann kann die Welt mal hören, was ich früher für Unsinn getrieben habe.
Ja. Du hast ja schon deine erste Band jetzt gerade angesprochen, wo mit Georg.
Genau.
Und du warst Schlagzeuger und warst dann, also hast Schlagzeug gelernt in der Musikschule bist, und hast dann in der Band, warst du Sänger.
Genau, ich war 3 Jahre im Schlagzeugunterricht hier in der Musikschule in Guben und habe da viel Technikkram gelernt halt, ne? Und hatte dann quasi, um jetzt auf die Band zu kommen, eigentlich selber wollte ich ein Projekt aufstellen und habe Musiker halt gesucht und habe dann, ich weiß gar nicht, bei einer anderen Band, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, die waren damals im Jugendfreizeitzentrum, haben die im Proberaum gehabt, da war Georg auch Gitarrist und ich habe da halt vorgesungen und dann meinte Georg, du, sag mal, ich habe noch eine andere Band, No Budget war das damals, war auch so ein Jugendclub.
Ja, den kenne ich auch.
Und da hat er gefragt, hast du nicht Bock, da mal vorbeizukommen und mal ein bisschen zu singen bei uns? Ja, aber ich sagte, klar, ich guck mir das mal an und höre mir das mal an. Ja, und so wurde ich Sänger von Suave damals, hießen wir.
Suave? Wie wurde denn das geschrieben?
Suavet.
Suavet?
Suavet. Nee, V, mit V.
Suavet.
Genau.
Okay. Was heißt das? Was bedeutet der Name?
Du, das kann ich dir, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie wir zu dem Namen gekommen sind. Das ist alles so lange her. Das Einzige, was ich dir noch sagen kann, also wir haben richtig gute Konzerte gehabt, also viele Konzerte. Hm. Und wir haben bei den 7. Schüler-Kleinkunsttagen in Cottbus, in der Kammerbühne war das damals. Das, ich glaube, es gibt es immer noch, diese Schüler-Kleinkunsttage. Und die haben wir sogar gewonnen in der Sparte Bands und Musik.
Okay, schön, cool.
Ja, da haben wir den Pegasus gekriegt.
Pegasus, ein fliegendes Pferd.
Ja, genau, aus Holz war das gewesen und 3 Tage durften wir im Tonstudio aufnehmen.
Das ist aber viel wert.
Es war viel wert, aber dazu ist es leider nicht mehr gekommen, weil sich dann die Band aufgelöst hatte. Ja, war sehr schade.
Wie viele wart ihr?
Wir waren 5. Schlagzeug, dann Gitarre, zweite Gitarre, Bass und Gesang.
Genau. War der Georg der, der später auch bei gegen Windmühlenkämpfen dabei war?
Genau, der war das.
Gut, dann kann ich den Georg auch zuordnen.
Ja. Ja, der hat ja auch, glaube ich, Jazzgitarre studiert gehabt, also an der Gitarre.
Genau.
Bombe, der Junge.
Ja, der hatte damit, die haben ja Unplugged noch gespielt, damit hat er so ein riesengroßes Kontrabass gehabt.
Genau. Das.
Ich habe mal gerade Suavet, habe ich gerade mal gegoogelt. Auf Norwegisch heißt es süß.
Oh, okay.
Ich weiß nicht, ob es der Geschmack ist oder das Aussehen oder.
Süß waren wir aber nicht.
Was habt ihr für eine Musikrichtung gemacht?
Na, es war eigentlich so Alternativ-Rockmusik, kann man sagen. Ich komme ja aus dem Rock- und Pop-Bereich eigentlich. Ich bin kein Urgestein vom Metal, sondern wirklich aus dem Rock- und Pop-Bereich, was Schlagzeug anbelangt und natürlich auch was Gesang anbelangt.
Und da die obligatorische Frage, hast du auch Klangbeispiele?
Ja, da habe ich Klangbeispiele, die reiche ich dir nach.
Und ich werde jetzt schon mal Nachricht an den Zukunfts-Boris. Vielen Dank fürs Reinschneiden. Ja, vielen Dank, lieber Vergangenheits-Boris. Und jetzt hört ihr Swift, einen Live-Version.
Nächster Song von Flipper.
Du hast gerade gesagt, du kommst aus dem Alternative-Rock-Bereich. Was war denn deine erste CD, die du gekauft hast?
Oh, also CD, ich blicke noch ein Stückchen weiter zurück. Zu meiner Jugendzeit gab es noch Kassetten.
Was war deine erste Kassette? Okay.
Also ich habe zwei Kassetten, die habe ich mir gleichzeitig geholt. Und zwar, nicht lachen, es war Otto.
Okay, nee, finde ich in Ordnung.
Von Otto, einen habe ich noch. Und von Pur.
Ach, Pur, okay, ja.
Ja, und zwar mächtig viel Theater. Ich habe damals viel Pur gehört, Pop und Rock und auch durch meinen Dad halt die ganz alten Musikkram wie Scorpions und sowas alles, ne, und Rolling Stones und sowas alles. Ja, und erste CD, ja, die ist wieder aus einer ganz anderen Richtung, Dream Dance.
Das war doch...
Falls es jemand kennt, das war so mehr Trendsmucke, ne?
Ja, ich überlege gerade, also der Name sagt mir was, ich muss das mal nehmen. Dream, ich google das mal kurz, um das selber einordnen zu können.
Ja.
Ach ja, das mit den Delfinen, das war so eine Compilation, ne?
Genau.
Ja, ich erkenne das aus der Werbung, erkenne ich es, ja, stimmt.
Ich war mal sehr vielseitig, was Musik betrifft, also jetzt im Hören und so, ich habe irgendwie alles querbeet gehört.
Ist ja nicht schlimm.
Durch den Gemüsegarten.
Was heißt wahr? Bist du es halt nicht mehr? Hörst du halt bloß noch eine Musikrichtung?
Nö, gar nicht. Das Einzige, was ich nicht höre, also ich glaube, jetzt höre ich noch wesentlich mehr an Musikrichtungen als früher. Das Einzige, was ich immer noch nicht höre, ist Volksmusik. Ansonsten, selbst klassische Musik ziehe ich mir ab und an mal rein, so Geige oder Klaviermusik oder sowas. Ab und an kann man sich das mal geben.
Das ist André Rieu in seinem Silvesterkonzert.
Nee, dann doch lieber David Garrett.
Okay. Und genau, jetzt waren wir bei Swaved, habe ich es richtig ausgesprochen?
Genau, Swaved.
Swaved. Und 3 Jahre, hast du gesagt, gab es die Band oder warst du mit Mitglied?
Nee, 3 Jahre war ich im Schlagzeugunterricht.
Ach so.
Die Band gab es.
Nein, ich verwechselt.
Gott, die Band. Das kann ich dir gar nicht mal sagen, wie lange es die Band gab, aber 5 Jahre gab es uns, glaube ich. 5 Jahre, so um die 5 Jahre muss es gewesen sein. Okay. Wir haben damals, das hat die Partei Die Linken, also ich will jetzt keine Werbung machen, aber damals organisiert ein Konzert, das hieß Red Summer Party. Das war 2-mal, da haben wir auch gespielt und da sind wir auch sehr gut angekommen.
Cool. Ja. Was war denn der Knackpunkt? Bist du ausgetreten oder habt ihr euch aufgelöst?
Nee, wir haben uns aufgelöst, weil der Gitarrist konnte nicht mehr mit der Bassistin zusammenspielen.
Ach, GZSZ-Probleme.
Ja, ich will jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber man kann sich's denken.
Ja, okay, ist ja traurig, gerade wegen sowas.
Ja, schade.
Okay, ist gut für uns.
Ja, wo eine andere Tür zugeht, geht wieder eine andere offen, ne? Sagt man immer so.
Und dann warst du bandlos und bist du rumvegetiert oder was kam dann?
Genau, ich bin so ein bisschen vor mir selber, nicht weggerannt, aber hab mir Gedanken gemacht, was kann ich jetzt so machen, dann dachte ich erstmal, ich will einen Proberaum und ein eigenes Schlagzeug. Hab damals dann durch den Sohn meines Schwagers, der Gitarrist war bei Inner Struggle.
Ach, ja, Inner Struggle kann ich auch noch. Was.
Ja. Genau. Und durch ihn, also Martin war das, habe ich quasi den Proberaum bekommen, wo wir jetzt als Enter Tragedy damals unseren ersten Proberaum mit hatten, in der alten Fabrik hinten im, nicht Fabrik,
ja, CFG.
CFG, genau, die alte Berufsschule. So. Und da hatte ich dann mir einen Raum gemietet und ja, habe dann erstmal so vor mich hergetrommelt quasi und habe dann gedacht, okay, jetzt wäre es mal wieder Zeit, guckst du mal, was lernst du vielleicht für Musiker kennen, dass du vielleicht wieder ein eigenes Projekt machst. Bin dann, einige werden es vielleicht noch wissen, habe im Dönerladen gearbeitet.
Stimmt.
Und da kam damals dann die Gitarristin von Lailas Tanz, hießen die, auf mich zu und meinte, du willst du nicht bei uns Schlagzeuger sein oder Percussion spielen?
Lailas Tanz?
Und Lailas Tanz, ja. Mhm. Das war so auch Covermusik. So in die Richtung Juli, falls ihr das was sagt, Juli und
Silbermond
in die Richtung.
Wir sind Helden.
Genau.
Und so.
Genau, in die Richtung. Und ja, da habe ich gesagt, okay, ich probiere es, ich höre mir das an. Haben dann auch zwei Konzerte gehabt, genau. Es war Keyboard, sie an der Gitarre und Gesang, ich am Percussion am Cajon. Und ja, dann habe ich einen Gig organisiert und dann war die Gitarristin auf immer weg. Ist abgehauen nach Österreich. Juhu. Ohne irgendwas zu sagen, klang- und sanglos, weg war sie.
Jetzt nochmal die obligatorische Frage, gibt es da ein Hörbeispiel?
Da gibt es nur ein Hörbeispiel auf DVD oder besser gesagt auf VHS.
VHS, okay.
Ja, das von der Videoaufnahme. Ansonsten, wir haben nie eine CD irgendwie aufgenommen oder so.
Also in Ermangelung an alter Technik muss ich jetzt schon mal unseren Hörern sagen, ich glaube, da wird nichts, das nachträglich noch reinzuschneiden.
Nee, ich glaube auch nicht, dass die Zeit nicht vorbei.
Ja. Und leider tickt die Uhr auch für Mike nicht endlos und deswegen muss ich das Interview hier abbrechen und ihr hört den zweiten Teil in der nächsten Folge. Und jetzt folgt die Kategorie Interpretation. Willkommen Tommy, endlich mal wieder zurück zum Thema Interpretation. Erste wichtige Frage, hast du was zu trinken da?
Ja, einen Kaffee.
Ach, ich auch.
Ja, also es ist ja kurz nach 10 Uhr Vormittag und so schlimm ist es dann doch noch nicht bei uns, oder?
Nee. Hast du wenigstens mit Schuss?
Ja, mit einem Schuss Milch.
Denn doch lieber mit einem Schuss Schnaps. Gut, Interpretation, genau. Wir haben wieder einen Text rausgesucht und zwar Kelch der Sünde. Tommy, warum hast du dir Kelch der Sünde ausgesucht?
Naja, einfach aufgrund dessen, dass jetzt Valentinstag war und ich dachte halt, das würde sich dahingehend sehr gut anbieten.
Stimmt.
Dass man den perfekten Soundtrack im Nachhinein auflegen kann.
Der perfekte Soundtrack, es ist ja ein Schlussmachlied. Ist es der perfekte Soundtrack für Valentinstag?
In meinen Augen ja, kann er sein, ne? Weil ich habe immer gesagt, in meinen Augen gibt es schon genügend Liebeslieder und da brauchen wir nicht noch mehr davon. Da kann man auch mal ja, und in meinen Ohren. Ja, da kann man auch mal ein Anti-Liebeslied machen.
Wie kam der Text zustande? Warst du gerade in einer Schlussmachphase und hast du die richtigen Worte gesucht, oder?
Der kam aus ganz vielen Schlussmachphasen. Also das heißt, jede Strophe ist entstanden in einer anderen Beziehung.
Aha.
Ja, die habe ich dann letzten Endes zusammengefügt in einem Song.
Kriegst du es noch raus, wer welche Strophe ist?
Ja, tatsächlich.
Wie alt ist der Song? Also dann ist er dementsprechend auch schon uralt. Oder nur Versatzstücke sind uralt und das gesamte...
Versatzstücke, genau, richtig. Hm?
Und würdest du ihn heute nochmal genauso schreiben?
Das ist schwierig, weil das ist ja wirklich aus der Situation letzten Endes heraus entstanden. Ne? Und ich will mich gar nicht mehr da reindenken. Ich denke mal, würde man diese Situation heutzutage wieder erleben, dann würde man schon viel, viel eher Schluss machen und erst gar nicht so in diesen Leidensprozess einsteigen, den man ja vor allem auch in der Jugend dann öfters mal ausgesetzt ist. Mhm.
Würdest du den Text dafür benutzen und sagen, hier?
Ich würde gar nichts sagen und einfach nur gehen, nein.
Ach, einfach gehen? Okay.
Ja.
Das ist deine Art, Schluss zu machen? Deine heutige Art, oder?
Ja, ich sag mal so, ab einem gewissen Moment, wenn alles gesagt ist, gibt es einfach auch keinen Grund mehr, weiter zu quatschen.
Okay, dann gehen wir mal ein bisschen in den Text rein. Erste Strophe. Das Gefühl ist so lang her, das Gefühl, was ich verspürte, wenn ich deine Haut berührte. Das ist, spricht ja eher davon in der Beziehung, dass die Gefühle irgendwann weg waren.
Genau, richtig.
Und wer war das?
Das war tatsächlich meine allererste richtig große Beziehung.
Ah, okay.
Genau. Und das war so dieser Moment in der frühen Jugend, wo man dann einfach nicht verstanden hat, von wegen, ja, was ist denn da passiert jetzt? Ne? Am Anfang war alles so schön und dann, also im späteren Verlauf des Lebens wusste man, gut, es war die rosarote Brille und was nicht alles, aber da stand man dann erstmal so da. Ne?
Zweite Strophe, dein Anmut und dein stolzer Leib verloren an Glanz im Lauf der Zeit. Ist die fett geworden, oder?
Da war das wirklich so, dass sie dann die Maske hat fallen lassen. Am Anfang extrem nett war, extrem, also man hat in der Person irgendwas gesehen, was letzten Endes dann gar nicht da war. Ne? Also viele Menschen verstellen sich ja und man kann ja eine Maske nicht ewig tragen. Ja. Ne? Irgendwann fällt halt die ganze Fassade und vielleicht hat man auch selber Dinge gesehen, die gar nicht da waren.
Das ist ja die rosarote Zeit wieder. Am Anfang sieht man immer alles noch viel schöner. Da geht einem nichts auf den
Sack. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, aber gerade auch so schlechte Verhaltensweisen, was einige Leute wirklich zutage tragen, am Anfang können sie die noch sehr gut unterdrücken. Mhm. Ne? Zum Beispiel die Frau, um die es sich da handelt, die war extrem cholerisch.
Okay.
Ja? Das steht ja niemand auf der Stirn geschrieben.
Mhm.
Das merkt man erst so im Nachhinein, wenn die Leute dann sich ein bisschen gehen lassen und so. Ne? Und dann plötzlich extrem anfangen zu schreien oder mit irgendwelchen Gegenständen werfen.
Ja.
Wo du denkst, wer bist du gerade?
Da wird Gegenstände sogar geworfen, krass.
Ja, natürlich.
Und dann ist mal die Frage für mich, stolzer Leib verloren an Glanz im Lauf der Zeit, also ist auch hässlich geworden.
Ja, ein Mensch kann ja auch hässlich
werden. Also äußerlich,
ne?
Rein also, äußerlich.
Na, für mich dann auf jeden Fall, na klar. Weil ein Mensch kann ja auch ganz schön sein, einfach aufgrund des Charakters, ne? Denn für einen selber ist er dann einfach sehr schön. Ne? Und wenn diese ganze Fassade bröckelt, dann sieht man, dann kann es vielleicht auch der optisch perfekteste Mensch sein, aber er kann trotzdem so hässlich sein. Ja. Also es können Supermodel dann sein und trotzdem finde ich die dann einfach nur hässlich. Ich denke mal, das Gefühl kennt auch jeder.
Ja. Okay. Gefühle sind nicht unsterblich, das ist die dritte Strophe. Das ist ja wieder die, fast schon wie die erste Strophe, dass die Gefühle irgendwann enden, oder? Wer war das?
Ja, das war auch dann Person 3. Richtig, ja, das war dann einer, die unbedingt heiraten wollte und und das vor allen Dingen auch schon nach einem halben Jahr und Kinder und zusammenziehen und so wirklich auf Druck war das. Und
das ist das Klischee durch, ey.
Ja, also es ist wirklich und man kann ja das auch wirklich dann totreden, manche Sachen, ne?
Ja, so und die letzte Strophe, es ist traurig, aber wahr, jeder Mensch ist austauschbar, die wahre Liebe gibt es nicht.
Ja, das ist dann letzten Endes die Erkenntnis, die in der nächsten Beziehung dann irgendwann gefolgt ist. Da war es zum Beispiel auf jeden Fall eine Frau, auch passt zu den anderen Strophen, die am Anfang ganz anders war. Und wo ich dann im Laufe der Beziehung gemerkt habe, dass die ein ganz dolles Alkoholproblem hatte. Ja. Und die hat dann wirklich die ganze Zeit gesoffen und im Suff sich total daneben benommen. Ja, ich sag mal, ich bin auch nicht der Mensch, der wegen jedem Mist gleich aufgibt, ja, aber es gibt Momente, wo du einfach sagst, da kommst du jetzt auch nicht weiter. Vor allem, wenn die andere Person nicht bereit ist, da auch ein bisschen, ja, mitzuhelfen.
Und jetzt nochmal der Abschlusssatz, fahr zur Hölle, I don't care.
Ja, richtig, das ist einfach nur diese Fuck-off-Attitüde, ne, weil letzten Endes ist es auch ein bisschen befreiend, wenn man so eine Beziehung beendet. Und deswegen fand ich das sehr passend.
Jetzt noch eine Sache. Kelch der Sünde. Warum gerade Kelch der Sünde? Warum wieder ein christliches Symbol?
Ja, weil wir hier bei Enter Tragedy sind und wie wir schon im anderen Podcast gesagt haben, dass wir halt dann immer so diese Querverweise zur Religion, die finde ich persönlich immer sehr, sehr ansprechend. Ich meine, wir sind nun mal christlich geprägte Gesellschaft, ob wir es wollen oder nicht. Mhm. Und viele Metaphern, die auch gerade in der Bibel stehen, die sind ja auch heute noch irgendwie aktuell. Und dadurch, dass wir halt eine Dark-Metal-Band sind, wir könnten natürlich auch einfach nur schreiben, Bitch. Mhm. Aber das finde ich ein bisschen plakativ und das ist, ich denke mal, das sind wir auch nicht. Da finde ich den Kelch der Sünde doch ein bisschen, ja, pathetischer.
Ja.
Genau, richtig. Gerade im Hinblick darauf, dass die Frau, das kommt ja auch aus diesem Kontext, die Frau ja auch, also der weibliche Körper ja, wie aussieht wie ein Kelch.
Mhm.
Ne? Gut, manche sehen aus wie eine Birne, aber,
also ein,
aber daher kommt das halt auch, ne?
Ein zutiefst männliches Lied.
Zutiefst, sehr tief.
Nochmal eine andere Sache. Ich habe mal geguckt, es gibt ja ein Video zu dem Song, also ein Textvideo, Lyrikvideo.
Richtig.
Und da habe ich mal versucht, ein paar Kommentare rauszusuchen. Gibt nicht viel, aber ein Kommentar ist ganz interessant. Von jemandem, der hat drei asiatische Zeichen. Also kann ich jetzt nicht sagen, wie er heißt. Kann ich leider nicht lesen. Das lyrische Ich hat ein armseliges Liebeverständnis. Hast du ein armseliges Liebeverständnis?
Das ist jetzt eine Frage, wie man es halt auslegt. Jetzt rein aus der ja, romantischen Sicht auf jeden Fall, weil ich sehe mich da wirklich mehr als Naturalist. Ja, also ich glaube nicht an die Liebe, sondern ich denke wirklich, dass das einfach nur Stoffe in unserem Gehirn sind, Dopamin, Oxytocin, die dafür sorgen, dass wir letzten Endes unsere eigene Art erhalten wollen.
Mhm.
Das klingt nicht sehr romantisch und das ist es auch nicht, aber das muss es auch nicht sein.
Soll ich dir mal vorlesen, was du vor 2 Jahren geantwortet hast auf dieses Kommentar?
Da bin ich jetzt gespannt.
Es geht lediglich um die realistische Darstellung von der Erhaltung der eigenen Art auf Grundlage erbbedingter und hormoneller Ursachen.
Na, dann habe ich mich doch dann gar nicht da weiter entfernt.
Nee, null. Hast genau das gleiche nochmal in eigenen Worten gesagt.
Okay, cool.
Ja, Angela Kirsch hat geschrieben, das ist Hammermusik, allein der Text. Danke, Angela, mal so. Vielleicht hörst du ja den Podcast, wenn wir immer hier bei Kommentare sind. Kommentare kommentieren.
Hm. Ja, also ich muss auch sagen, gerade was den Song anbelangt, weil er halt diese emotionale Basis hat und viele Leute sich da halt auch irgendwie wiederfinden können, der kommt auch gut an. Ich denke nur an unseren Kumpel René, der geheiratet hat und wollte diesen Song dann, ne, auf seiner Hochzeit, dass der gespielt wird.
Das ist echt cool, ja. Schöner Hochzeitssong.
Definitiv.
Vielleicht das Ende aufzeigen, wenn man am Anfang ist.
Ja, man soll ja auch, wenn man heiratet, auch immer erstmal einen Vertrag aufsetzen, ne?
Soll man das?
Im besten Fall. Nee, soll nicht. Sagt man ja so immer im Volksmund, ne? Dass man dann immer gewappnet sein sollte.
Mhm. Ja, okay, kann man machen. So, nochmal ein Kommentar kommentieren. Friedhelm CB hat auf YouTube geschrieben, weiter, immer weiter, der Weg ist der richtige zu dem Song. Auch danke dir, Friedhelm. Wir machen weiter. Wenn wir schon mal im Kommentare kommentieren sind.
Richtig.
Ich will jetzt hier niemanden unerwähnt lassen. Ja, schönes Lied. Die spielen wir auch immer live. Für alle, die mal den auch mal hören wollen, wer ihn jetzt nicht bei Spotify gehört hat oder bei YouTube. Hast du sonst noch was zu dem Song zu sagen?
Mir fällt jetzt nichts weiter dazu ein.
Meine Fragen sind auch geklärt. Ich bin jetzt wieder ein Stückchen klüger über das, was ich singe.
Das freut mich.
Dann bedanke ich mich.
Ja, also ich muss aber auch dazu sagen, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ich muss natürlich überhaupt auch dazu sagen, wenn ich solche Sachen schreibe, ich probiere auch wirklich immer so zu schreiben, dass halt auch jeder auch aus der Band, auch wie du jetzt als Sänger, sich da ein bisschen so emotional wiederfinden kann. Ne? Das ist jetzt, es ist ja nicht mein Ego-Projekt, sondern auch wenn das jetzt gerade, was den Text anbelangt, natürlich so aussieht. Ne?
Mhm.
Aber ich denke mal, jeder hat schon scheiß Beziehungen hinter sich und da kann sich jeder auch ein bisschen was rausfischen. Deswegen.
Ja, ist schon. Also mir, ich finde den Song gut.
Jo.
Gut, dann bedanke ich mich und dann würde ich gleich
ins
nächste Thema. Entertainment und das ist wieder mit Mike.
Viel Spaß.
Schönen guten Abend, Mike. Nochmal hier. Jetzt, nachdem Tommy zu hören war, jetzt wieder du.
Ja, schönen guten Abend.
Ist was passiert seit letztens?
Nicht viel.
Ja, wir
außer, dass wir geprobt haben.
Genau. Wir haben jetzt die Kategorie Entertainment und da widmen wir uns einfach mal allgemein dem Krimi oder dem Kriminalroman, wenn einem das Wort Krimi nicht so gefällt. Liest du Krimis?
Ja, aber eher so eine Unterkategorie Thriller.
Ach so, na okay, darauf werden wir später nochmal zu sprechen kommen. Was liest
genau,
du denn so?
Genau. Ja, am liebsten natürlich Bücher über Serienkiller.
Aha, und was sind so deine Lieblingsautoren?
Meine Lieblingsautoren sind unter anderem Veit Etzold, Andreas Gruber und Chris Carter. Das sind so die Leute, die ich am liebsten lese, die Autoren, weil ich finde, die schreiben sehr gut. Also,
und die haben jetzt schon so eine eigene Buchreihe rausgebracht, wo ein Ermittler immer begleitet wird.
Genau, genau, genau.
Oder Ermittlerin.
Genau, bei Veit Etzold ist es jetzt die Clara Vitalis-Serie. Bei Andreas Gruber ist es die Martin S. Snyder-Serie. Ja, sehr, sehr spannend. Also kann ich sehr empfehlen, diese Bücher.
Kann ich immer erzählen, was ich so lese? Ich lese eigentlich historische Romane und dachte ich, na, viele Krimis habe ich nicht gelesen. Und dann habe ich mal in mein Bücherregal geguckt und da habe doch ein bisschen mehr gefunden, als ich dachte. Ich kann einmal kurz anfangen. Also ich lese von Lee Child, die Jack Reacher-Reihe. Das sind ja eindeutig Krimis. Das sind mindestens schon 24 Bücher. Dann habe ich Adler Olsen bei mir, die Reihe.
Oh.
Dann hat meiner Frau, Erik Axel Sund, Krähenmädchen, das ist auch eine schöne Reihe.
Okay.
Dann Dan Brown. Ich habe mir ein bisschen mit den Eigenschaften eines Krimis befasst und Dan Brown hat auch Krimis geschrieben. Illuminati, Sakrileg, Symbol. Dann habe ich noch was, Robert Harris, Vaterland, das ist auch ein Krimi, glaube ich jedenfalls. Aber da können wir mal diskutieren, kann ich dir nachher mal erzählen, das ist ein spezieller Krimi. Finde ich sehr interessant. Dann Preston und Child schreiben zusammen noch diese Pendergast-Krimis. Das ist immer ein bisschen was Übernatürliches. Und noch was? Ja, das ist recht viel. Das habe ich selber über mich gestaunt, was ich so für Krimis lese.
Ja, das muss ich sagen. Ist relativ viel, du.
Ja, gerade die Jack Reacher-Reihe ist womit meine Lieblingsreihe. Da gibt es jetzt eine neue Serie auf irgendeinem Streaming-Dienst. Die hat es sehr gut erwischt, weil Jack Reacher kennt man ja wahrscheinlich, wenn man die Bücher nicht kennt, aus den Tom Cruise-Filmen. Und es wird den, wird den Büchern null gerecht. Gar nicht. Also Jack Reacher ist an sich ein 1,95 Meter, 130 Kilo schwerer Muskelprotz und dann stellen sie Tom Cruise dahin.
Ja, das ist komisch. Aber das ist bei dem, jetzt muss ich gerade überlegen, ich glaube von Andreas Gruber oder von Veit Etzold wurden auch eins, zwei Bücher verfilmt. Und ich habe einen Film davon gesehen und da dachte ich auch, also man stellt sich ja dann immer, wenn man das Buch liest, immer so die Ermittler oder die Figuren, die da halt in dem Buch vorkommen, ja immer anders vor. Ne? Und wenn man dann den Film dazu sieht, ist man irgendwie total geschockt und denkt, das stimmt mit dem Buch überhaupt nicht überein. Auch so die Details und so. Ne?
Ja, stimmt. Man hat immer sein eigenes kleines Bild im Kopf und wenn einem das verfilmt wird, ist man entweder meistens enttäuscht. Also
gibt
wenig gute Verfilmungen, Buchverfilmungen, die einen überraschen.
Das stimmt.
Obwohl jetzt die neue Jack Reacher-Reihe ist schon echt gut. Muss ich echt mal.
Okay. Na, ich kenne nur die zwei Filme. Die, gibt ja nur zwei.
Ja, wenn man die Filme ohne die Bücher zu kennen guckt, dann sind sie in Ordnung, aber sonst.
Das mag sein, ja.
So, dann können wir gleich mal in die Eigenschaften eines Krimis gehen. Was macht ein Krimi zum Krimi? Ist ja das erfolgreichste Literaturformat in Deutschland. Oder das am meisten gelesene.
Hat sich ja aber erst auch, wenn ich das richtig gelesen habe, im 19. Jahrhundert erst richtig in der Literatur etabliert, ne?
Genau.
Also.
Ich habe so eine Veröffentlichung von 1908 gefunden und da wird so ein bisschen, werden so ein bisschen die Eigenschaften des Kriminalromans erwähnt oder aufgeschlüsselt. Und ich würde die gerne mal nehmen, weil das ist ja 100 Jahre alt. Und ist es denn heute noch so? Hat sich der Krimi verändert oder nicht? Deswegen finde ich das ganz interessant. Also einmal eine Eigenschaft, das Motiv muss kriminalistisch sein. Ich glaube, das ist heute, damals wie heute.
Das denke ich, das trifft heute ebenso ein wie damals, ja.
Der ganze Roman muss von Anfang bis Ende den Grundzug des Kriminalistischen tragen. Also wird den ganzen Fall, wird das ganze Buch lang ermittelt?
Ja.
Das kann man sagen, da vielleicht, gibt es vielleicht Bücher, die sich dem schon ein bisschen, also die nicht das ganze Buch ermitteln, aber an sich von Grund auf, ja.
Naja, also genau, jetzt mal, wenn wir die Unterkategorie Thriller nehmen, ist ja oftmals nicht nur im ganzen Buch wird ermittelt, sondern auch die Hintergründe, also bevor das überhaupt angefangen hat und so, ne, wird ja viel mit reingeschrieben.
Man sieht auch viel, oder man liest auch viel aus der Sicht des Täters. Oder manchmal auch des Opfers.
Genau.
Ja, stimmt. So, denn dritter Punkt. Etwaige Liebesepisoden oder ähnliche Momente dürfen durchaus nicht mehr als Beiwerk sein.
Das ist gut. Das stimmt. Also in jedem, eigentlich, also in den Büchern, die ich lese, gibt es irgendwo immer so eine Liebesszene, sage ich mal, die mit drin ist.
Kann ich kurz an Jack Reacher nochmal festmachen, meiner liebsten Krimiserie, er hat auch fast in jedem Buch eine andere. Aber das ist echt nur nebensächlich.
Ja, aber kommt immer wieder vor.
Dann Kampf zwischen Verbrecher und Verfolger.
Ja.
Das ist der Thriller eigentlich, das ich schon fast. Und da sind dann noch.
Ja.
Indessen besitzt der Kriminalroman außerordentlich viele Berührungspunkte mit der Medizin und den verwandten Wissenschaften.
Das trifft auch noch zu.
Und das schon 1908.
Bin ich der Meinung.
Das trifft heute noch zu.
Natürlich, natürlich, aber heute ist es natürlich noch wesentlich besser entwickelt, ne?
Ja,
also
genau.
Von der Technik her, und das ist ja,
es wird ja oft genug
erwähnt. Das Interessante daran. Ja, definitiv.
Also ich habe, um mich ein bisschen vorzubereiten, habe ich, ich war ja letztens in Polen, da musste ich 8 Stunden Auto fahren hin, 8 Stunden zurück, da habe ich mein Hörbuch runtergeladen. Und zwar habe ich von Veit Etzold Final Cut mir angehört.
Ja, das ist schön. Den bin ich jetzt gerade wieder am Lesen, muss ich sagen, weil ich dachte mir so, bis die neuen Bücher kommen, dauert noch ein Weilchen, weil von Andreas Gruber kommt jetzt im September ein neues von der Martin S. Snyder-Serie raus, und ein Buch von Veit Etzold von der Clara Vitalis-Serie fehlt mir noch, die bringt mir meine Frau jetzt demnächst mit. Da dachte ich fange einfach mal wieder von vorne an.
Ja, na, das ist auch nur, habe ich auch schon oft manchmal gemacht. Wenn ich nichts Neues habe, halt die alten guten Bücher nochmal lesen. Ja.
Genau, genau.
Ja, das war, ist ja ein Thriller. Das können wir nochmal ein bisschen spezifischer auf den Thriller rübergehen. Was hast du so gefunden?
Ich habe gefunden, dass der Thriller, also im ganzen Buch oder halt im ganzen Film in dem Sinne, halt die Spannung komplett erhalten soll, also von Anfang bis Ende und nicht nur szenenweise. Das ist so, was ich gefunden habe in der Kürze der Würze.
Ich habe auch noch gefunden, die Gefährdung des Helden steht im Mittelpunkt, also dass der Ermittler selber sich in Gefahr bringt, was ja...
Genau,
ja.
Das stimmt auch. Das kommt eigentlich in jedem Thriller vor, also in jedem guten zumindest.
Da muss man noch, ich muss doch mal über diesen Krimi reden, also über diesen Thriller reden. Final Cut,
ja.
Die Hauptermittlerin, Clara Vitalis.
Vitalis, genau. Vitalis.
Ich finde, sie hat in dem ganzen Buch nicht einmal ermittelt.
Naja.
Sie hat nicht einmal, das Einzige, was sie getan hat, ich muss kurz spoilern, jeder, der das Buch jetzt lesen will, sollte vielleicht vorspulen. Ich spoilere jetzt mal das Ende. Mike, du kennst es ja, dir kann ich ja nichts verraten. Außer, dass sie zum Schluss in das Versteck des Täters stolpert, hat sie doch nie ermittelt. Alle Sachen wurden ja immer gesagt von diesem Mist Dr. Death, nee, wie hieß der? MacDeath,
genau.
Der hat den Täter psychisch analysiert. Dann waren die Käfersachen, das hat sie von dem Entomologen oder wie die hießen, dann hat sie die von den Pathologen, genau. Und die ganzen, wie die Opfer, aber selber ist sie doch,
naja,
auf nichts selber gekommen, oder?
Sind sehr viele Figuren quasi mit drin, die quasi, ja, naja, ich will nicht sagen, die Ermittlung erleichtern, ja doch, eigentlich schon, also viel,
die ermitteln ja zusammen, gegeben, genau.
Na? Genau.
Aber im Endeffekt hat sie sich in dem ganzen Buch immer nur was erklären lassen.
Ja, na, und daraus hat sie dann ihre Schlüsse gezogen, ne?
Ja, aber selbst, dass sie dann in dieses Kinderheim gegangen ist, wo war ja noch ein Auftrag von dem anderen, dass sie da hingegangen ist.
Ja, dieses intensive Ermitteln hat man in dem Buch nicht. Nee, das
es ermitteln das schon alle drumherum, aber sie versucht irgendwie, aber sie hat nie Erfolg. Und das Einzige, was sie sagt ja dann, in diesen Leichenkäfern soll nach DNA, unbekannter DNA gesucht werden. So, da wird ja auch gefunden, aber das hat irgendwie null Auswirkungen auf die Handlung des Buches.
Ja, das ist auch, glaube ich, Final Cut ist auch, glaube ich, das erste.
Genau, das ist das erste,
ja. Also sie ist ja noch sehr jung, ne?
Also hat aber vorher erfolgreich den Werwolf gefasst, wie sie denn immer das berichten.
Ja, aber auch nicht alleine.
Ja.
sie steht ja quasi am Anfang noch.
Okay,
ne?
Also sie ermittelt später noch besser denn und kommt doch mal selber.
Ja, also in den anderen Büchern ermittelt sie besser, definitiv. Aber natürlich auch wieder mit Hilfe von Gerichtsmedizin, Profiling.
Ja klar,
das ist natürlich klar.
Sie ist ja eine Spezialistin und kann ja nicht alles wissen. Das verstehe ich ja in dem Moment. Aber das ist irgendwie, was ist sie, Parapsychologin? Nee, Pathopsychologie.
Pathopsychologie, ja.
Für schwere Fälle in der Pathopsychologie zuständig.
Genau, Pathopsychologie.
Ja.
Ja, habe ich's.
Du weißt nicht, was sie viel pathopsychologiert hat da. Egal, ich möchte das Buch jetzt nicht schlecht reden. Das war trotzdem spannend, das hat mir die Autofahrt angenehm gemacht.
Richtig.
Aber das ist mir so ein bisschen aufgefallen, so in dieser Geschichte, es gibt ja diesen, kennst du Indiana Jones 1?
Ja, ja.
Da gibt es ja diese Theorie dahinter, wäre Indiana Jones in diesem Film nicht drin, wäre das alles genauso ausgegangen. Also seine Handlungen haben nichts dazu zum ganzen Film beigetragen. Oder ohne ihn hätte alles genauso passieren können. Wäre alles genauso passiert. Und deswegen habe ich irgendwie gemerkt, die hat ja nie wirklich ermittelt, ob denn ohne sie das auch alles passiert wäre. Außer, dass sie halt in das Versteck des Täters gestolpert ist.
Ich denke schon. Also ich denke, ohne sie wäre das genauso gelaufen.
Ist das
weil im Endeffekt die Arbeit, die ja die anderen gemacht haben.
Ja, ist das von Veit Etzold auch sein Erstlingswerk? Weil das kann auch noch vieles erklären.
Das kann ich dir gar nicht mal genau sagen.
Final Cut
hat der hat ja noch
nee, der hat das große Tier, aber sein zweites Buch anscheinend.
Ja, der hat noch andere Sachen geschrieben, aber von der Clara Vitalis-Serie hat das erste.
Ja, ne? Ja, das scheint sein zweites Buch zu sein. Sonst hat er nur Sachbücher vorher geschrieben. Auch Autoren müssen sich entwickeln.
Ja, naja, ja. Der ist ja in Bremen geboren worden, ne? Und hat ja hier Medienwissenschaften studiert und Kunstgeschichte und sowas. Also der ist ja nun nicht von Anfang an Autor gewesen. Also daher denke ich, kann man ihm das vielleicht verzeihen.
Ich kann das Buch weiterempfehlen, bin ich ehrlich.
Ja, also ich kann die Bücher auch noch weiterempfehlen, weil
mal gucken, ob ich
finde halt dieses Spannende halt, also auch dieses Drumherum, das halt mit diesem Profiling, das interessiert mich ja auch sehr, wie halt Profiler ein Profil erstellen von Tätern und somit halt hinter gewisse Sachen kommen, warum halt so ein Täter so denkt. Das ist halt, finde ich, sehr interessant, warum Menschen so, ich sag mal, durchgeknallt sind, weil es gibt ja Tötungsarten, da träumen andere Menschen gar nicht von, sage ich
mal. Also,
das ist echt Wahnsinn.
Ich habe mir mal angeguckt, warum lesen wir Krimis? Also wenn der Kriminalroman in Deutschland ist, die beliebteste literarische Unterart, warum eigentlich? Also klar, Spannung ohne Risiko habe ich. Findest du es auch schön, Spannung zu haben, auf der Couch zu sitzen und selber keiner Gefahr ausgesetzt zu sein?
Ja, unter anderem, obwohl ich, also die Gefahr jetzt nicht, ich hätte jetzt nicht die Angst davor, in Gefahr zu geraten, weil mich interessiert das halt sehr allgemein, wie ich gerade schon gesagt habe, wie die Täter halt töten, auf was für eine Art und Weise. Also man sagt ja auch immer, oder zumindest Profiler oder Ermittler sagen, dass man muss ja einen Teil in den blutigen Schuhen des Täters mitgehen, um ihn zu verstehen. Ja. Also man muss sich reinversetzen in den Täter. Ne?
Also Verbrechen faszinieren die Menschen, das habe ich auch noch gefunden.
Ja, genau. Auch wie die halt töten, ne? Wie kommt ein Mensch auf so eine Idee, so grausam oder pervers zu töten, sag ich mal. Ich denke, das ist, was die Leute halt interessiert, ne?
Ich habe noch was gefunden, in der Psychoanalyse gehe man davon aus, dass jeder Mensch auch böse Seiten in sich habe, die er selbst nicht wahrnehme. Und du hast du so viele böse Seiten in dir, die du in den Büchern projizierst? In den Menschen der Bücher, in den Tätern?
Ja, also ich habe auch viele böse Seiten an mir. Ich denke, manchmal wundere ich mich selber darüber, wenn ich so Bücher lese, wo ich denen denke, so schlecht wäre das eigentlich nicht. Manche Ideen hat man vielleicht auch schon gehabt, so im Unterbewusstsein, aber ich bin jetzt nicht jemand, der es auslebt. Ne?
Deswegen. Cool. Two-Face, wenn wir jetzt nochmal aufs Interview zurückgreifen, dein zweites Gesicht, bist du...
Ja, deswegen sage ich ja, es hat irgendwo, glaube ich, jeder so eine böse, schwarze, dunkle Seite in sich. Nur es gibt halt welche, die sie denn hervorholen und ausleben, also im Extrem, so wie halt Serienkiller, ne, oder allgemeinen Mörder. Und dann gibt es vielleicht solche wie ich, die es vielleicht ein bisschen auf der Bühne ausleben, oder halt welche, in denen es halt immer nur schlummert, aber die es gar nicht ausleben.
Ja. Dann habe ich noch gefunden, neoromantisches Bedürfnis nach dem Mysteriösen.
Das kann möglich sein.
Okay, das trifft dich vielleicht nicht, aber da finde ich mich jetzt gerade mit meinen Krimis von Preston und Child wieder. Weil in jedem Krimi ist immer irgendwas Übernatürliches. Also das ist jetzt nicht so, dass es der typische Mörder ist, der menschliche Mörder, sondern dann ist doch immer irgendwas dabei, irgendeine Krankheit, die sie halt erfunden haben dafür, irgendeine höhere Macht oder so, irgendeine Medikament oder so, irgendeine Droge oder so, die Menschen so verändert, dass sie, das passt ein bisschen zu mir.
Das kann möglich sein, ja. Also bei mir passt es gar nicht.
Dann Mord ist irrational.
Irrational.
Unsere Überlegungen führen uns in den allermeisten Fällen dazu, nicht zu töten. Das hast du ja selber gesagt, du würdest das nie machen. Aber in den Büchern kannst du dich damit ausleben.
Also ich sag mal so, ich habe mich so unter Kontrolle, dass ich es nicht ausleben tue. Ne? Also, obwohl man ja immer sagt, was auch in den Büchern oft vorkommt, dass die Täter es oftmals ja vorher träumen, ne? Also und in den Gedanken ist es oftmals besser, als wenn es denn ausgeführt wird. Deswegen gibt es ja halt immer welche, die dann sich immer wieder so mit den Mordarten oder die Art zu töten halt immer wieder noch steigern, weil die in dem Traum oder in den Gedanken den Kick, der war größer da, als wenn sie es jetzt in Wirklichkeit ausgeführt haben. Ne?
Träumst du manchmal von sowas?
Nee. Also ich habe eklige Träume, ja, aber ich träume jetzt nicht davon, irgendeinen Menschen irgendwie auf irgendeine grausame Art und Weise umzubringen. Das jetzt nicht. Obwohl man manchmal bei manchen Menschen wahrscheinlich, da könnte man vielleicht mal eine Ausnahme machen. Dem mal die Haut abziehen oder so. Ja, aber nee.
Rätselst du gerne mit bei so einem Krimi? Weil das ist auch noch so ein Ding, ja. Warum Menschen gerne Krimis reden, weil sie gerne miträtseln.
Ja, ja, definitiv. Ich bin jemand, deswegen auch allgemein so Krimis oder was im Fernsehen manchmal Medical Detectives und sowas, diese Sachen kommen, die finde ich auch sehr interessant, weil ich selber miträtsel. Ich habe ja selber in meinem Sicherheitsbereich gearbeitet und es steckt so ein kleiner Detektiv, sage ich mal, schon in mir. Das kann ich nicht von der Hand zu weisen. Ne?
Kommst du in die nächste Pfeife aus zur Probe und dann mit so einer Sherlock Holmes Mütze?
Nee. Obwohl es lustig aussehen würde. Mal was anderes.
Ich sehe gerade, die Krimis, die ich lese, bei mir müssen die Ermittler immer was Besonderes sein, also was Außergewöhnliches. Wenn ich auf die Preston und Child Serie gehe, da ist dieser Pendergast, der hat schon so eine Art bisschen Superkräfte, so ein FBI-Agent, der halt irgendwie so ein super Special-Armee-Typ war und der super gut ermittelt und so eine Art schon Sherlock Holmes-eskes, so eine Wahrnehmung hat, so diese Details in der Umwelt so miterlebt. Denn der Jack Reacher, von dem ich schon mehrmals erwähnt habe, das ist ein Pensionier, ein was weiß man, wenn man vom Militär ehrenhaft entlassen wurde, dann ist er ein
In Reserve? Nee.
Der ist dann ein ehemaliger Militärpolizist und der wandert halt durch die Welt als Vagabund und kommt halt zufällig immer an Orte, wo gerade Morde geschehen und dann hilft er halt bei der Ermittlung oder dann oder ist manchmal
was
selber
für ein
persönlich.
Zufall.
Ja, das ist wirklich so ein bisschen zufällig meistens. Genauso wie der Karl Mork.
Zieht diese Sachen an.
Der Ermittler von Adler Olsen, das ist auch so ein bisschen, den kann keiner leiden, der sitzt, Karl Merck, keine Ahnung, wie das O mit, das durchgestrichene O ausgesprochen wird. Der sitzt da im Keller, in seinem Büro und raucht und ist so allen grantelig und ermittelt dann halt so. Das ist halt so der etwas verrücktere Ermittler, der unbeliebte Ermittler.
Das spiegelt sich aber gerade, was du gerade sagst, in den Büchern von Andreas Gruber, Martin S. Snyder-Serie wieder, weil der Martin S. Snyder, das ist ein Holländer, der ist auch nicht beliebt, eigentlich bei jedem kann man sagen gehasst, der ist auch an der Uni, ist auch, wie nennt man das, Referendar, also gibt da Vorlesungen in Kriminaltechnik und sowas alles und das Ding ist, ihn mag oft keiner, weil er halt oftmals quasi ermittelt und halt die Gesetze so ein bisschen außer Acht lässt, ne? Weil er sich sagt, die Mörder, die halten sich auch nicht an Gesetze, warum soll ich mich dran halten? Und er, er raucht sich öfter sein Joint und trinkt Vanilletee und da er so eine Klusterkopfschmerzen hat, haut er sich dann auch öfter so eine Nadeln in den Handrücken rein. Also seine Vorgesetzten, die eigentlich hassen sie ihn, ja. Weil er halt auch nicht freundlich zu den Kollegen und Mitmenschen.
Klingt ja interessant.
Also,
na, das
ja, das, also mal lesen. Ist sehr interessant.
Ich hatte vorhin nochmal den Krimi Vaterland von Robert Harris erwähnt. Da gehe ich nochmal auf die eine Eigenschaft von Krimis drauf ein. Etwaige Liebesepisoden oder ähnliche Momente dürfen durchaus nicht mehr als Beiwerk sein. Im Endeffekt, es gibt Beiwerk, es ist keine Liebesepisode, aber ich kann ja mal kurz sagen, Vaterland spielt in den 60er Jahren in einer fiktiven Welt, in der Hitler gewonnen hat.
Okay.
Und ein ehemaliger U-Boot-Kapitän ist jetzt bei der Kripo und Sturmbannführer Merz und ermittelt halt bei einem Mord von einem Parteifunktionär und das verstrickt sich so ein bisschen und das Interessanteste an dem Buch ist dieses Drumherum, wie halt der Autor sich Deutschland in den 60er Jahren mit Hitlers Sieg vor sich vorstellt.
Okay. Also er hat sehr viel Fantasie gehabt, was?
Ja, Fantasie, der muss halt viel Geschichtswissen haben und das halt irgendwie weiterspinnen.
Stimmt,
so, wie würde sich diese Gesellschaft weiter verändern? So. Das Ganze ist sau interessant, liest sich sehr gut, wurde auch verfilmt.
Klingt sehr interessant, ja. Oh, okay. Und hast du den Film auch geguckt?
Ja.
Und was sagst du, Buch besser oder Film besser?
Buch ist besser, ist mehr Details, aber der Film ist in Ordnung. Also wenn man jetzt keine Zeit hat, das Buch zu lesen, kann man sich den Film ruhig angucken und erlebt jetzt nichts Schlechtes. Aber es ist halt sehr viele Details, weil es gibt ja zum Beispiel hier Hitlers Architekt Speer, hieß der so? Sein Star-Architekt, der hat sich dann halt ausgelebt in Berlin. Da hat er ja dann die Zeit und die Mittel gehabt, was er ja vorher nicht hatte. Und dann geht halt der Ermittler durch Berlin und dann wird halt erklärt, wie Berlin aussieht. Das ist schon interessant.
Okay, ja doch, das
wie die Gesellschaft
klingt
halt.
Sehr interessant.
Jedenfalls gibt es halt noch so einen Partisanenkrieg gegen Russland, so am Ural. Die sind noch nicht ganz besiegt.
Ja. Okay. Naja, oftmals ist es ja so, dass in Büchern mehr Details drin stehen als in den Filmen. Ne?
Ist ja schwierig, Details in Filmen. In einem 2-Stunden-Film kannst du nichts rüberbringen, was du in einem 600-Seiten-Buch hast.
Das stimmt. Aber vielleicht ist es das auch, dass man oftmals das Buch besser findet als den Film halt, weil die Details so fehlen. Ne? Mhm. Weil ich auch jemand bin, also der auf Details eigentlich achtet. Also wenn ich jetzt Bilder zum Beispiel mir angucke, gucke ich nicht so, was im Vordergrund steht, sondern halt auch so die Sachen, die im Hintergrund sind. Ne? Deswegen, Detektiv steckt in mir, sage ich immer wieder. Auch manche Sachen, die man dann so schlussfolgert aus bestimmten Details und so. Ne?
Liest du heute noch?
Ich denke, ich werde heute noch lesen, ja. Ich werde das Buch Final Cut noch weiterlesen. Ich bin jetzt, habe erst angefangen, bin auf Seite 40.
Ach so.
Ja, ist noch Platz. Hm. Weil ich das neue, also was heißt das neue Buch, ein Buch von der Serie fehlt mir noch, das kriege ich dann erst übernächste Woche. Und dann werde ich wahrscheinlich eine Woche brauchen und dann sind die knapp 600 Seiten wieder durch.
Ja, kenne ich auch. Manche Bücher habe ich an einem Tag durchgelesen.
Ja, das ist, wenn man die ist Zeit echt hat. Krass. Ja, das ist echt krass, dass man manchmal fesselt einem das so, dass man gar nicht irgendwie, wegkommt dann. Denkt man, ach ja, liest du die Seite noch zu Ende und dann ist erstmal Feierabend, ne? Mhm. Aber nee, dann zack, Seite für Seite.
Ja, ich werde heute Abend wieder vorm ins Bett gehen nochmal ein bisschen weiterlesen. Aber ich habe gerade wieder meinen historischen Roman.
Oh, okay.
Krimis lese ich eher dann, wenn ich gerade keinen historischen Roman in der Nähe habe. Oder ein neuer Jack Reacher rauskommt.
Oh, okay. Ja, siehst du, wusste ich gar nicht, dass es davon eine Bücherreihe gibt.
Ja, ich dachte
immer nur die zwei Filme.
Ich bin auch erst durch den Tom Cruise-Film darauf gekommen.
Ah, okay. Da könnten sie von mir aus einen dritten drehen. Ich finde die gar nicht mal so schlecht. Ja, da ich jetzt die Bücher noch nicht gelesen habe, hätte ich wahrscheinlich die Bücher vorher gelesen, würde ich den Film wahrscheinlich nicht mehr allzu gut finden.
Man muss es halt getrennt voneinander sich angucken. Wenn man sagt, das sind die Bücher, die stehen für sich und ein ganz anderer Charakter ist denn das, dann sind es Filme, Actionfilme halt. Hm. So, ja. Gut, dann würde ich die Kategorie abschließen und würde in die nächste Kategorie gehen. Jetzt kommt nämlich die Kategorie Feedback. Und beim Feedback hatten wir ja die Ausschreibung, wie nennen wir die Kategorie Feedback? Und da hatte Tina uns ein paar nette Ideen gegeben und die haben wir in eine Instagram-Umfrage gelegt. Und jetzt kommt das Ergebnis der Umfrage. Also, den zweiten Platz teilen sich die beiden Namen Enterkenntnisse und Endergebnis. Und auf Platz 1 ist, Trommelwirbel, Enterwicklungstipps. Also, danke an alle, die mit abgestimmt haben. Ab sofort wird die Feedback-Kategorie Enterwicklungstipps heißen. Vielen Dank. Und wenn auch ihr Feedback, Themenvorschläge, Wünsche oder Anmerkungen zu diesem Podcast habt, dann schreibt uns unter podcast@entertragedy.com oder benutzt das Kontaktformular auf unserer Internetseite entertragedy.com. Wir sind natürlich auch auf allen gängigen Plattformen der sozialen Medien aktiv, also liked uns bei Facebook, abonniert uns bei Insta und swiped uns rechts bei Tinder.
Yeah. Genau, hört auf alle Fälle rein, denn es sind sehr viele gute Hintergrundinformationen über uns und über die Band. Es lohnt sich.
Genau. Dann vielen Dank, Mike. Und ich wünsche dir noch einen schönen Krimiabend.
Ja, ebenso. Bis dann.
Ciao. Und weil ich es nicht lassen kann, hört ihr jetzt noch einmal von der Band Zwischenspiel auf der Mauer, auf der Lauer.
Mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze.
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Seht euch mal die Wanze an, wie die Wanze tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze.
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wand. Seht euch euch mal die Wand an, wie die Wand tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wand.
Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wand. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wand. Seht euch mal die Wand an, wie die Wand tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wand.
Ja, war angenehm, also war schön. Ja,
also, klar, kann man also ich meine, er macht jetzt nicht so wie wir, so viel S und Ös und so. Ne?
Ja, er hat auch manchmal so,
Ach so, ja?
Reitform, ja.
Okay.
Hat er auch.
Oh, okay.
Das merkt man immer nicht beim normalen Reden. Das merkt man erst, wenn man sich dann anhört und schneiden muss, dann merkt man es.